Gut, aber jetzt zur Predigt. Überschrieben habe ich diese Predigt mit dem Titel Zurück zur ersten Liebe, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Warum Ausrufezeichen, Fragezeichen? Wenn man das Ausrufezeichen nimmt, ist klar, es ist eine Aufforderung oder das ist ein Wunsch des Herrn zuerst an die Gemeinde in Ephesus, aber sicher auch an alle Gläubigen. Und das Fragezeichen soll zum Ausdruck bringen, geht es überhaupt noch, dass man zurückkommt zu einer ersten Liebe? Und wenn ja, wie? Ja, und auf diese beiden Punkte möchte ich in der Predigt eingehen und hoffe, ich kann das von der Schrift her beleuchten und rüberbringen. Diese Aufforderung, zur ersten Liebe zurückzugehen, finden wir in der Offenbarung, in dem sogenannten Sendschreiben an die Gemeinde von Ephesus. Und in den Kapiteln 2 und 3 dieses Buches finden sich insgesamt 7 solcher Sendschreiben an bestimmte Gemeinden. Die Zahl 7 steht in der Bibel für Vollkommenheit. Und so können wir auch davon ausgehen, dass diese Aussagen in diesen 7 Sendschreiben nicht nur auf diese speziellen 7 Gemeinden, die damals angesprochen waren, zutrifft, sondern auf alle Gemeinden und nicht nur die damaligen, sondern auch auf uns als heutige Gemeinden. Und viele Ausleger sind auch der Meinung, dass diese Sendschreiben auch eine prophetische Vorausschau auf die Entwicklung der Gemeinden über die gesamte Kirchengeschichte hinweg ist. Wenn das stimmt, was würde das deren Bedeutung für uns noch einmal verstärken? Das Muster dieser Schreiben ist immer ähnlich. Der Herr lebt die positiven Dinge hervor und lobt die Gemeinden dafür. Und er zeigt auch negative Entwicklungen und Verhaltensweisen auf und fordert dann eindrücklich zur Buße auf. Ausnahmen sind die Gemeinden Philadelphia und Smyrna. Er macht sein Gerichtshandeln deutlich, wenn keine Buße erfolgt, und gibt aber gleichzeitig großartige Verheißungen für die, die sich korrigieren lassen, die sich zurechtbringen lassen. Und diese Verheißungen werden eingeleitet mit den Worten immer, wer überwindet, der oder dem und so weiter. Und um die Ernsthaftigkeit des Gesagten zu unterstreichen, findet sich in allen Sendschreiben die eindrückliche Aufforderung, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wenn wir uns das Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus anschauen, merken wir, dass es sich von den anderen abhebt. Und zwar zum einen in dem, was der Herr tadelt, und zum anderen in dem, wozu sie der Herr auffordert. Bei den anderen Gemeinden prangert der Herr das Dulden von Irrlehren an, die Gläubige zu sündhaftem Verhalten verführen, an die offenkundige Lauheit, das Leben in Freundschaft mit der Welt, äußeren Formenschein. Hier sagt er zum Beispiel, du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot, und andere Dinge. Ganz anders aber der Tadel an die Gemeinde in Ephesus. Ich lese mal den entsprechenden Abschnitt in Offenbarung 2. Dort lesen wir, dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe, das sagt, der die 7 Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der 7 goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Bemühung und dein standhaftes Ausharren, und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht. Und hast sie als Lügner erkannt. Du hast Schweres ertragen und hast standhaftes Ausharren. Und um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Aber dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, akustisch, wer Nikolaiten, ja. Das war eine Gruppe von Christen, die ja, Irrlehren verbreitet haben. Und gegen die hat sich Ephesus gewandt und das bestätigt hier daher auch. Also am Schluss dieses Abschnittes, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Soweit unser heutiger Text. Und wenn wir diesen Text so lesen oder hören, sind wir dann nicht geneigt, spontan zu sagen, das ist doch eh schon alles super, was da über die Epheser geschrieben steht. Von denen könnten wir uns eine Scheibe abschneiden. Reicht das denn nicht oder was will der Herr denn noch mehr? Warum ist er nicht zufrieden? Die Bereitschaft zum Leiden, standhaftes Ausharren, die klare Trennung vom Bösen, unermüdlicher Einsatz, das alles würdigt der Herr ausdrücklich. Und trotzdem wünscht er sich noch etwas dazu oder besser gesagt, etwas in erster Linie oder zuerst, die Liebe zu ihm und zwar die erste Liebe, wie es hier formuliert ist. Diese erste Liebe soll wieder die Triebfeder, die wesentliche Motivation für alles sein, was sie für den Herrn tun. Und nur so kann man die Aufforderung verstehen, tue Buße und tue die ersten Werke. Buße heißt ja Veränderung des Denkens, Sinneswandel, Umkehr. Und in diesem Zusammenhang kann das nur heißen, zurück zur ersten Liebe. Zurück zu den ersten Werken, die ihr damals in der ersten Liebe getan habt. Vielleicht drängt sich bei euch jetzt die Frage auf, ja, macht es überhaupt Sinn oder geht es überhaupt, Liebe zu gebieten? Kann man Liebe befehlen oder anordnen, gebieten? Ja, Mann sicher nicht und Frau auch nicht, aber Gott, der eben selber die Liebe ist, der kann natürlich. Und warum? Wenn Gott uns etwas gebietet, dann gibt er uns alles an die Hand oder besser gesagt ins Herz, um sein Gebot auch halten zu können. Dies bezeugt uns zum Beispiel der Apostel Petrus ganz deutlich, wenn er sagt, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in der Gottesfurcht dient. 2. Petrus 1, Vers 3. Ja, schauen wir uns jetzt mal diesen Text näher an. Nach dem großen Lob an die Epheser lesen wir, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Was können wir aus diesem kurzen, aber umso ernsthafteren Satz schließen? Der Vorwurf lautet nicht, ihr habt keine Liebe mehr zu mir. Und das ist ja auch irgendwo einleuchtend, denn ganz ohne Liebe wären die Dinge, die der Herr hier so gelobt hat, wohl kaum möglich gewesen. Der Vorwurf lautet vielmehr, ihr habt die erste Liebe verlassen. Es gibt also eine erste Liebe, die sich der Herr so sehnlich wünscht. Über diesen Begriff der ersten Liebe ist viel hin und her ausgelegt und diskutiert worden. Nach meinem Verständnis ist das einfach die Liebe, mit der unser Herz auf das geantwortet hat, was uns der Herr in unserer Bekehrung und in unserer geistlichen Wiedergeburt geschenkt hat. Die Erkenntnis, dass wir mit unserer Sündhaftigkeit niemals vor Gott bestehen können, dass Jesus Christus meinen Schuldenberg für ewig ausgelöscht hat, indem er an meiner Stelle dafür am Kreuz bezahlt hat, das Geschenk der Vergebung, der Versöhnung mit Gott, das Geschenk des ewigen Lebens in einer herrlichen Zukunft. Das Geschenk, das im Römerbrief so ausgedrückt wird, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Römer 5,5. Und schließlich das Geschenk eines in uns hineingelegten völlig neuen Lebens, das uns befähigt, Schritt für Schritt dem ähnlich zu werden, wie sich Gott ursprünglich menschliches Leben vorgestellt hat und wie es uns Jesus als Mensch gewordener Gott oder Sohn Gottes vorgelebt hat. In vielen Zeugnissen und Erzählungen von höchst unterschiedlichen Menschen finden wir diese besondere erste Liebe beschrieben. Und ich habe mir überlegt, wie das bei mir war, inzwischen vor 27 Jahren. Wie hat sich da diese erste Liebe geäußert? Ich fühlte mich total erleichtert und befreit. Meine lange, mühsame Suche nach Wahrheit, nach dem Sinn des Lebens, nach Halt, Orientierung und Geborgenheit war auf einmal beendet. Die Fragen, die mich umgetrieben und viele Irrwege gehen ließen, waren beantwortet. Das Suchen, die Ungewissheit, die Orientierungslosigkeit hatte einfach ein Ende. Ich war befreit vom Druck eines selbstbestimmten Lebens, weil ich wusste, dass mein Leben in der Hand eines allmächtigen und liebenden Gottes war. Und das reichte mir damals. Ich schwebte sozusagen auf der Wolke 7. Damals habe ich auch nicht großartig nach irgendwelchen Erklärungen gesucht. Es war einfach so. Ich war voller Freude und zutiefst dankbar. Wenn ich heute zurückschaue und mir die Frage stelle, wie das damals möglich war, was war das Ausschlaggebende, der springende Punkt, dann fällt mir nur eine Erklärung ein. Diese erste Liebe hatte voll Jesus, meinen neuen Herrn, im Blick und sie kam aus einem gereinigten, befreiten und vor allem ungeteilten Herzen. Aus einem einfältigen Herzen, das kindlich glauben konnte. Erinnern wir uns, was Jesus dazu gesagt hat. Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Matthäus 18,3. Vielleicht kann man diese erste Liebe so beschreiben. Sie kommt aus einem gereinigten, kindlich glaubenden und ungeteilten Herz als freudige und dankbare Reaktion auf Gottes Handeln an uns. Sie ist in gewissem Sinn noch jungfräulich, unverdorben und schaut voller Freude auf Jesus als Herrn und Heiland. Warum das aber nicht so geblieben ist bei den Ephesern und auch bei mir, darauf möchte ich jetzt näher eingehen. Im Vers 4 lesen wir, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und es ist wichtig, dass man diesen Satz ganz genau liest. Hier steht nicht, dass du deine erste Liebe verloren hast, sondern ganz eindeutig, dass du sie verlassen hast. Und das ist jetzt keine spitzfindige Wortspielerei, sondern macht einen entscheidenden Unterschied. Die erste Liebe ist ihnen also nicht irgendwie unter unerklärlichen Umständen abhanden gekommen. Das Ganze ist nicht einfach so über sie gekommen nach dem Motto, das ist halt so, wenn man schon länger gläubig ist, sondern sie haben sie verlassen. Und dieses Verlassen ist kein passives Erleiden, sondern etwas, wofür sie Verantwortung tragen. Und wenn das nicht so wäre, könnte der Herr nicht die Buße einfordern, von der wir im nächsten Vers lesen. Die Frage, die sich ganz klar hier aufdrängt, lautet, wie kann es dazu kommen, die erste Liebe zu verlassen? Natürlich ist es kein aktives und bewusstes Handeln, um die erste Liebe sozusagen in unserem Leben auf die Seite zu schieben. Aber es sind unsere fahrlässigen Unterlassungen und falschen Prioritätensetzungen, die dann zwangsläufig dazu führen. Dazu einige Gedanken und Hinweise aus der Schrift. Zuvor aber noch ein Vergleich mit unserer materiellen Welt, in der wir leben. Wir leben im Schwerkraftfeld der Erde, wenn man es jetzt physikalisch formuliert. Wenn wir einen Gegenstand nicht mehr festhalten, sondern loslassen, wird er unweigerlich von der Schwerkraft nach unten in Richtung Erdmittelpunkt gezogen oder einfach ausgedrückt, er fällt zwangsläufig nach unten. Als Gläubige leben wir in einem geistlichen Schwerkraftfeld, in dessen Mittelpunkt der Gegenspieler Gottes, der Teufel, regiert. Wenn wir die Dinge in unserem Leben einfach laufen lassen, nachlässig und gleichgültig werden, nicht mehr wachsam sind, uns von der Welt treiben und berieseln lassen, zieht es uns zwangsläufig geistlich nach unten, so wie ein Stein, den wir loslassen, nach unten fallen muss. Die Freude geht uns verloren und die erste Liebe wird erstickt und zugedeckt von dem, womit wir unser Herz füllen oder eben von der Welt füllen lassen. Und nicht umsonst werden wir oft in der Bibel aufgefordert, wachsam zu sein und den Kampf des Glaubens zu kämpfen, anstatt uns treiben zu lassen. In jedem von uns steckt ein kleiner oder auch größerer Pharisäer. Wir alle neigen dazu, äußerer Frömmigkeit einen falschen Stellenwert zu geben oder mit vielen äußeren Aktivitäten einen Mangel an Liebe und geistlichem Leben auszugleichen. In Lukas 11, 42 brandmarkt der Herr Jesus die Pharisäer. Aber wehe euch Pharisäern, denn ihr gebt den Zehnten von Minze und Raute und allem Kraut und geht vorbei am Recht und an der Liebe Gottes. Der Bruder Alexander Strauch hat dazu einen passenden Satz formuliert. Ein frommes und korrektes Äußeres kann echten inneren Glauben und herzliche Liebe auf heimtückische Weise ersetzen. Und wer recht er wohl hat. Es ist erstaunlich, wie bei Gläubigen ein Pochen auf äußeren Dingen, wie zum Beispiel der Gottesdienst abzulaufen hat oder auf äußeren Aktivitäten, die unbedingt sein müssen, einhergehen kann mit unbarmherzigem Verhalten gegenüber Geschwistern, mit Verurteilen anderer und ständiger Kritisiererei an allem und jeden. Hier geht es auch in die Richtung herzliche Liebe zu Geschwistern durch äußere Korrektheit und vermeintliche Prinzipientreue zu ersetzen. Und heimtückisch ist es deshalb, weil sich die Betreffenden dessen gar nicht bewusst sind, stolz auf ihren standhaften Glauben sind und sich dabei von ihrem Herzen betrügen lassen. Schon der Prophet Jeremia hat darauf hingewiesen, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? 17,9. Wie kann es dazu kommen? Das sich ausrichten auf äußere Korrektheit ist eben einfach. Sie ist sichtbar, beurteilbar, messbar. Sie ist leicht zu erfüllen. Eben viel einfacher als herzliche Liebe, sich im Herzen zu erhalten und auszuüben. Es ist der einfachere Weg, der Weg des geringeren Widerstands. Wenn wir nachlässig werden, oberflächlich werden, uns treiben lassen, die Aufforderung aus dem Buch der Sprüche ignorieren, die da lautet, mehr als alles andere, behüte dein Herz, dann kommen wir schnell in dieses pharisäische Fahrwasser. Logisch, dass dann die erste Liebe auf der Strecke bleibt. Im Lukas-Evangelium wird uns eine Geschichte berichtet, die wir alle kennen und die helfen kann, nicht in dieses Fahrwasser hineinzukommen. Es ist Lukas 10, Abvers 38. Es begab sich aber, als sie weiterreisten, dass er, also Jesus, in ein gewisses Dorf kam. Und eine Frau namens Martha nahm ihn auf in ihr Haus. Und diese hatte eine Schwester, welche Maria hieß. Sie setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seinem Wort zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung. Und sie trat herzu und sprach: Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass mich meine Schwester allein dienen lässt? Sage ihr doch, dass sie mir hilft. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles. Eines aber ist Not. Maria aber hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Auch eine Martha steckt in uns drin, mehr oder weniger ausgeprägt. Eine Martha, die sich durch viel Arbeit und heute kann man ergänzen durch zahllose Ablenkungen und viel Konsum davon abhalten ließ, Zeit mit Jesus zu verbringen. Martha liebte sicherlich Jesus, aber sie war so beschäftigt für ihn, dass sie keine Zeit hatte, bei ihm zu sein. Ihr wohlgemeinter Dienst für ihn entzog sie seiner Gegenwart. Und statt Freude erlebte sie Frust und Ärger. Deshalb musste ihr der Herr liebevoll ermahnend sagen: Eines aber ist Not. Maria aber hat das gute Teil erwählt. Was war dieses eine, das gute Teil? Maria hatte ein ungeteiltes Herz für Jesus. Sie wollte nicht nur für ihn da sein, sondern bei ihm, in seiner Gegenwart, zu seinen Füßen sitzen, um mehr von ihm zu erfahren und ihn besser kennenzulernen. Das größte Gebot lehrt uns Jesus so: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Und wie sollen wir ihn von ganzem Herzen lieben können, wenn wir ihn nicht wirklich kennen? In der Tiefe seines Wesens und Charakters, wenn wir seine Worte und Taten in seinem Leben als Mensch nicht wirklich in der Tiefe kennen. Deshalb diese Ermahnung: Eins ist nötig. Richte dich mit einem ungeteilten Herzen aus auf deinen Herrn und Heiland. Vielleicht kann man den Zustand der Gemeinde in Ephesus so bezeichnen: Der Mangel an Liebe war eine lebensbedrohliche Krankheit, die sie sich selbst durch Nachlässigkeit zugezogen hatten. Warum ist hier diese überaus ernste Einschätzung angebracht? Wir können das an der Reaktion des Herrn auf diese Diagnose erkennen. Er sagt nämlich: Sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Oder mit anderen Worten: Wenn ihr einfach so weitermacht, dann steige ich euch aufs Dach und knipse euer Licht aus. Was bedeutet denn, ich werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen? Ein lichtspendender Leuchter ist von überall zu sehen, von ihm geht Wärme aus. Er ist ein leuchtender Anziehungspunkt. Und wenn er von seiner Stelle gestoßen wird, ist von alledem nichts mehr zu sehen. Auf die Epheser übertragen: Die Gemeinde würde ihre geistliche Leuchtkraft, ihre Zeugniskraft für den Menschen, ihre Anziehungskraft verlieren. Sie würde nicht mehr als geistliche Gemeinschaft, die sich erkennbar und wohltuend von der Welt abhebt, wahrgenommen werden. Das ist das, was der Herr ihr voraussagt oder was er ihr androht, wenn sie nicht Buße tun. Jetzt kann man natürlich fragen: Ist es nicht unbarmherzig angesichts dessen, wofür sie doch loben konnte? Ist es nicht so hart, für nur ein bisschen zu wenig Liebe, in Anführungszeichen, diese harte Reaktion? Ich denke, das ist unsere typisch menschliche Sichtweise. Aber der Herr wusste, wo die Gemeinde landen würde, wenn sie nicht umkehrte. Sie würde langsam und schleichend an dieser Krankheit des Mangels an Liebe sterben, nicht wörtlich, aber geistlich. Sie würde zu einer Gemeinde, deren Leuchter weggestoßen wäre. Der Herr müsste dann auch zu ihr sagen: Du hast den Namen, dass du lebst, bist aber doch tot, wie er es zur Gemeinde in Sardes sagen musste. Eine Gemeinde ohne Licht und Salz, deren Weiterbestehen zum reinen Selbstzweck würde. Das ist der Grund, warum hier der Herr so konsequent reagiert hat, weil er genau diese Entwicklung verhindern wollte, weil er diese geliebte Gemeinde Ephesus in einem gewissen Sinn nicht verlieren wollte, weil er die uneingeschränkte Liebe seiner Geschwister wieder zurückgewinnen wollte. Und Liebe ist für Gott nicht nur eine wichtige Beigabe für das menschliche Leben oder die Gemeinde. Liebe steht im Zentrum seines Wesens. Und aus dieser Liebe leitet sich alles andere ab. Und diese Liebe soll die Triebfeder, die Motivation für alles andere sein. Und Liebe ist das, an dem uns eine verlorene, unbarmherzige, eine kalte Welt erkennen soll. Welchen Stellenwert die Liebe für Gott hat, dazu nur zwei Hinweise aus der Schrift. Die erste natürlich aus dem 1. Korinther 13, wo wir lesen, wenn ich mit Menschen und Engelszungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Stelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und meinen Leib dahin gäbe, mich zu rühmen und hätte der Liebe nicht, so wäre mir es nichts nütze. Vielleicht kann man sinngemäß fortfahren. Und wenn ich alle im Gemeindedienst und im evangelistischen Einsatz übertreffen würde und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein hohles, fruchtloses Nichts. Als Jesus Petrus zum Hirtendienst beruft, das lesen wir am Ende vom Johannesevangelium, fragt er ihn nicht, ob er bereit wäre, alles auf sich zu nehmen, vollen Einsatz zu bringen, um die Außenstehenden zu erreichen oder sonst irgendetwas, sondern er fragte ihn zweimal, Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Und beim dritten Mal, Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Die Liebe zu ihm war für Jesus die alles überragende Voraussetzung, die wichtigste Qualifikation für den Hirtendienst. Wenn wir uns dies alles vor Augen halten, können wir jetzt vielleicht besser verstehen, dass es dem Herrn nicht um ein bisschen zu wenig Liebe ging, sondern um die Grundlage allen Christseins. Er blieb aber natürlich nicht bei seiner Anklage stehen, sondern sagte den Ephesern auch, was sie tun sollten. Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Jesus gebietet nichts, was den Menschen nicht möglich wäre, umzusetzen. Den Gedanken haben wir vorhin schon mal gehört. Dieser Satz bedeutet also, dass es möglich ist, diesen schleichenden Prozesses des Verlierens der ersten Liebe aufzuhalten, ihn umzukehren und wieder in Richtung der ersten Liebe zu gehen. Und dies bedeutet nicht, alles, wie es am Beginn unseres Glaubenslebens war, eins zu eins wiederherstellen oder kopieren zu können, aber es bedeutet, diese erste Liebe in unserem Herzen wieder freizulegen, wo sie im Laufe der Zeit durch unsere Nachlässigkeit und viele andere Dinge an die Seite gedrängt und verschüttet wurde, um sie wieder neu zu entfachen. Der Herr nennt hier drei Dinge auf dem Weg zurück zur ersten Liebe. Das erste, bedenke nun, wovon du gefallen bist. Der Herr sagt hier, mache dir klar, was du angerichtet hast, dass du die erste Liebe verlassen hast, und dass das in meinen Augen so schwerwiegend ist, dass ich deswegen von dir Buße erwarte. Und das geht nur, wenn wir im ständigen Strampeln im Mausrad des Alltags innehalten, anfangen nachzudenken und uns selbst auf den Prüfstand stellen, so wie wir auch von der Schrift dazu aufgefordert werden. Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe. 2. Korinther 13, 5. Wir brauchen dabei keine krampfhafte Innenbeschau bei uns starten, sondern können das in Anspruch nehmen, was uns dafür gegeben worden ist. Die Bibel als absolut zuverlässiger Maßstab, unser Gewissen, den Heiligen Geist, der in uns wohnt, und vertraute Geschwister, die eben auch den Geist Gottes in sich haben. Wenn wir aufrichtig dafür beten und offen sind, das eben Erwähnte wirklich in Anspruch zu nehmen, werden wir erkennen können, wo wir stehen und was zu tun ist. Bedenken nun bedeutet in diesem Zusammenhang auch, erinnere dich an die Zeiten, als du in dieser ersten unverfälschten Liebe gelebt hast, wie dein Herz bewegt war für deinen Herrn und sein Werk und wie vieles, was sich dann im Laufe der Zeit wieder in deinem Herzen eingenistet hat, damals eben dort keinen Platz hatte. Dieses Erinnern ist eine, denke ich, der wichtigsten Dinge in unserem geistlichen Leben überhaupt. Warum? Weil es zu den erfolgreichsten Methoden des Widersachers gehört, uns die großen und auch die vielen kleinen Geschenke Gottes vergessen zu lassen. Er will uns vergessen machen, wer wir sind. Nämlich nicht die kleinen armseligen Würstchen, die von Sünde zu Sünde stolpern, sondern gerecht gemachte Kinder Gottes, die niemand aus seiner Hand reißen kann und auf die eine herrliche Zukunft wartet in der Gemeinschaft mit Gott. Er möchte uns vergessen machen, dass Jesus unser barmherziger und fürsorglicher Hirte ist, in dessen sicherer Hand wir geborgen sind, der einen wunderbaren Plan für unser Leben hat, der uns bewahrt, versorgt, tröstet und ermutigt und uns sicher durch die Höhen und Tiefen unseres Lebens führt. Und wie kann es dem Feind gelingen, uns diese Geschenke immer wieder vergessen zu lassen? Indem er Zweifel aller Art in uns sät, indem er uns dazu verleitet, Herr unseres Lebens sein und alles selber regeln zu wollen, und besonders in der heutigen Zeit, indem er uns mit allem Möglichen beschäftigt und auf Trab hält und uns zugleich mit den fragwürdigen Segnungen des Wohlstands zumüllt. Mit der Folge, dass wir ja nicht zum Verschnaufen, zum Nachdenken, zum Erinnern oder mit anderen Worten zur geistlichen Besinnung kommen. Deswegen ist es auch immer wieder nötig, umzukehren. Und das ist das Nächste, was der Herr anspricht. Und tue Buße. Und Buße hat nichts mit dem landläufigen Verständnis von Abbüßen oder Strafe erleiden zu tun, sondern bedeutet einfach nach dem griechischen Wort Metanoia eine Änderung des Denkens, einen Sinneswandel, eine Umkehr, hier in unserem Fall eben eine Rückkehr zur ersten Liebe. Und Grundlage jeder Umkehr ist die Gewissheit, dass der Herr Jesus für uns, für alle unsere Sünden am Kreuz gestorben ist und in ihm Vergebung geschenkt ist und dass uns dadurch neues Leben geschenkt worden ist, dass uns erst wirklich eine Umkehr, eine wirkliche Sinnes- und Verhaltensänderung möglich macht und dass es das Ziel des Herrn mit uns ist, dieses neue Leben in uns heranwachsen und zur Entfaltung bringen zu lassen. Und was gehört zu einer echten Umkehr? Das ist einmal das Bejahen von Gottes Maßstäben und Urteil, ohne nach irgendwelchen Entschuldigungen und Ausreden zu suchen, die wir ja so schnell zur Hand haben. Es bedeutet, mich vor Gott schuldig zu sprechen und ihn als Richter anzuerkennen und mich unter sein Urteil zu beugen. Mit anderen Worten, meine Sünden und Verfehlungen zu bekennen und um Vergebung zu bitten, in der Gewissheit, dass Gottes Gnade immer größer ist als meine Sünde. Wenn wir das alles aufrichtig tun, werden wir uns bewusst von der Sünde abkehren und es wird Veränderungen im Denken und dann auch im Handeln sichtbar in unserem Leben kommen. Buße in diesem Sinn heißt immer Abkehr von der Sünde und Zuwendung zum Guten, zum Gegenteil der Sünde, zu dem, was Gott wohlgefällig ist. Oder wie so eindrücklich in Epheser 4, 24 steht, dass ihr in Hinsicht auf euer früheres Leben den alten Menschen abgelegt habt. Denn der richtet sich in Verblendung und Begierden zugrunde. Ihr dagegen werdet im Geist und im Denken erneuert, da ihr ja den neuen Menschen angezogen habt, den Gott nach seinem Bild erschuf. In unserem Leben werden immer wieder einmal Schritte der Buße und kleinere oder auch größere Neuanfänge anstehen, notwendig werden. Ich möchte hier den Satz eines Gläubigen zitieren, den ich mal gehört habe. Ein siegreiches Leben als Christ besteht aus einer Aneinanderreihung von Neuanfängen. Und ich bin mir sicher, dass dieser Satz richtig ist. Aber vielleicht schließt jemand daraus, dass das Christenleben immer nur eine trostlose Abfolge von Auf und Abs, von Höhen und Tiefen ist. Man kann auch wirklich beobachten, dass sich Geschwister, und das kenne ich auch aus dem eigenen Leben, mit ihren Auf und Abs nur im Kreis und letzten Endes um sich selber drehen und sich dabei geistlich nur sehr langsam oder gar nicht weiterentwickeln. Und warum? In den Tiefen suchen sie verzweifelt nach Trost und Zuspruch aus allen möglichen und leider auch unmöglichen Quellen, ohne sich wirklich zu fragen, was uns der Herr damit lehren möchte, ohne wirklich Buße zu tun und sich verändern zu lassen. Und in den Höhen werden sie wieder nachlässig und lassen die Dinge laufen bis zum nächsten Einbruch. Und oft sind es immer wieder die gleichen Probleme, Nöte oder Anfechtungen, die einen umtreiben. Das ist sicher nicht das, was Gott für uns möchte. Er möchte, dass wir immer mehr zu einem unbelasteten, befreiten und freudigen Leben kommen können, angetrieben von der Liebe zu ihm, zu einem Leben in der Fülle, wie wir es im Johannes 10 lesen können. Dafür sind immer wieder Schritte der Buße und Neuanfänge hilfreich und notwendig. Und sehen wir doch Buße nicht als notwendiges Übel, das so drohend irgendwie über uns schwebt, sondern als einen weiteren Schritt der Befreiung, des Freiwerdens von Lasten und sündigen Gewohnheiten, als ein Ballast abwerfen. So wie unsere Bekehrung ein gewaltiger Befreiungsschlag war, so ist jeder Schritt der Buße, jeder Neuanfang ein weiterer Schritt zur Freiheit in Christus, zu einem erfüllten Überwinderleben als Christ. Und als Dritte nannte der Herr schließlich und tue die ersten Werke. Die erste Liebe führt das selbstverständlich zu ersten Werken. Denn Liebe ist tätig, sie drängt uns zu Werken. Und auch hier gilt, denke ich, erinnere dich an deine ersten Werke und vor allem daran, was dich damals dazu angetrieben hat, nämlich deine erste Liebe. Wenn wir die ersten Werke in diesem Sinn wieder tun wollen, müssen wir wieder zurück zur ersten Liebe und dann werden diese Werke wieder von selber kommen. Ich habe versucht zu erklären, was dazu führen kann, diese erste Liebe zu verlassen. Wenn wir diese Dinge kennen und sozusagen umdrehen, werden wir wieder in die richtige Richtung gehen können. Vielleicht ist es hilfreich, uns an dem zu orientieren, wie ich diese erste Liebe beschrieben habe. Sie kommt aus einem gereinigten, kindlich glaubenden und ungeteilten Herz, als freudige und dankbare Reaktion auf Gottes Handeln an uns. Was heißt ein gereinigtes Herz? Der Herr hat uns mit der Fußwaschung an seinen Jüngern gezeigt, dass immer wieder auch wenn wir in der Bekehrung sozusagen eine Grundreinigung erhalten haben, eine Nachreinigung notwendig ist. Wenn wir dies aus Nachlässigkeit oder Uneinsichtigkeit versäumen, sammelt sich unweigerlich aller möglicher Unrat, wie Ärger, Geist des Richtens und Verurteilens anderer, Verbitterung und so weiter in unseren Herzen an, in dem dann kein Platz mehr für eine erste Liebe sein kann. Deshalb lasst uns immer wieder unsere Herzen aufräumen, ausmisten und Ballast abwerfen. Der Herr ermuntert uns, seht zu, bringt rechtschaffene Frucht der Buße. Matthäus 3,8. Kindlicher Glaube. Normale Kinder sind stark beziehungsorientiert. Sie haben ein einfaches, uneingeschränktes Vertrauen zu ihren Bezugspersonen. Sie denken nicht kompliziert, theoretisch und abstrakt. Solch ein Vertrauen, solch einen Glauben wünscht sich unser Herr. Manchmal frage ich mich, sollten wir nicht eher in eine Tiefe der einfachen, aber umso wunderbareren Glaubensgrundlagen hineinwachsen, als in eine vielleicht unnötig weite, komplizierte, akademisch abstrakte Weite. Ein kindlich glaubendes, einfältiges Herz hat wieder Raum für die erste Liebe. Und das dritte war dieses ungeteilte Herz. Das heißt nicht, dass wir den ganzen Tag nur an Jesus denken und für ihn unterwegs sein müssen. Aber er muss den nur ihm gebührenden Platz in unserem Herzen einnehmen dürfen. Und alles, was ihm diesen Platz streitig macht, müssen wir aus dem Herz verbannen. Nehmen wir uns hier ein Beispiel an Maria, von der unser Herr sagte, eins aber ist Not, Maria aber hat das gute Teil erwählt. Maria hat auch nicht den ganzen Tag zu Jesu Füßen gesessen, aber sie hat aus einem ungeteilten Herzen heraus zum richtigen Zeitpunkt die richtige Entscheidung getroffen. Vielleicht können wir diese drei Punkte als die praktische Ausführung der Aufforderung aus dem Alten Testament sehen, die ich schon im Zusammenhang mit dem Pharisäertum erwähnt hatte. Mehr als alles andere, behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Sprüche 4,23. Zurück zur ersten Liebe war das Thema oder die Aufforderung für diese Predigt. Und wir haben gesehen, hoffe ich, dass das notwendig und auch möglich ist. Der Herr selbst und sein Wort haben uns den Weg dahin gewiesen. Aber lasst uns diese Aufforderung nicht als ein auferlegtes Gebot sehen, an dem wir uns jetzt abarbeiten müssten, sondern als eine nachdrückliche Einladung auf einen Weg zu einem mit Freude erfüllten, erleichterten und hingegebenen Herz, aus dem wieder eine unverfälschte und ansteckende Liebe fließen kann. Vielleicht interessiert uns noch, wie die Geschichte mit den Ephesern ausgegangen ist. Wie es nach dieser Ermahnung durch den Herrn weiterging. Und von der Bibel her wissen wir es nicht. Da steht nichts darüber drin. Aber von Ignatius, Ältester der Gemeinde von Antiochia, gibt es Briefe aus dem Anfang des 2. Jahrhunderts, die er nach dem Besuch von Brüdern aus Ephesus geschrieben hat und in denen er sich über sie äußert. Und ich bringe ein paar Zitate aus diesem Brief. Er freute sich, dass sie nichts im menschlichen Leben liebten außer Gott. Ihren Gemeindeältesten Onesimus nannte er einen Mann von unbeschreiblicher Liebe. Und er schrieb, dass er in den Brüdern, die ihn besuchten, die Liebe der ganzen Gemeinde in Ephesus, also dass er die Liebe der ganzen Gemeinde in Ephesus sehen konnte. Gut, das ist jetzt natürlich kein schlüssiger Beweis, aber ich denke, es ist ein starkes Indiz dafür und dass man daraus schon schließen kann, dass die Gemeinde von Ephesus eine Kehrtwendung hinbekommen hat und dass sie sich wieder in Richtung zurück zur ersten Liebe bewegt hat. Und ich denke, dieses Beispiel kann und sollte uns allen Mut machen.